Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Berichtssaison ist gelaufen, die Turbulenzen von Anfang August sind fast vergessen, die Börsenrallye geht weiter. Was hat die extrem schnelle Erholung getrieben? Sind es wieder nur die glorreichen 7, die großen Indizes steigen lassen? Oder gibt es noch andere Gründe? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, nun haben Sie alle Ihre Zahlen vorgelegt. Als letztes Media haben die glorreichen 7 geliefert.
Ja, ich würde sagen, sie haben schon unterm Strich geliefert. Sie haben im Ausblick das ein oder andere Fragezeichen gelassen. Auch natürlich nicht alle 7, aber da waren sie nicht so überzeugend, wie das vielleicht der ein oder andere Analyst erhofft hatte. Und es gibt nach wie vor das Fragezeichen, ob denn die Investitionstätigkeit bei der künstlichen Intelligenz in dem Maße aufrechterhalten wird, wie das jetzt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also das, was wir auch schon hier diskutiert haben, Jessica, die Anleger fragen, wann denn so die ersten Anwendungen kommen, wann man denn es wirklich sieht und ob die Unternehmen, die ja sehr stark in der künstlichen Intelligenz engagiert sind, da möglicherweise momentan zu viel Geld ausgeben, was sich dann nachher nicht kapitalisiert, also sprich, was sich nicht in Unternehmensgewinne übersetzt.
In den Turbulenzen Anfang August sind ja besonders die Tech-Werte unter die Räder gekommen. Darüber hatten wir ja auch ausführlich gesprochen. Die Frage ist jetzt natürlich, haben Sie Ihre Verluste ähnlich wie der Gesamtmarkt wieder wettgemacht oder hinken Sie vielleicht mal ausnahmsweise hinterher oder haben Sie sich sogar stärker erholt? Auch das ist ja möglich.
Ja, Sie hinken tatsächlich hinterher. Also das kann man zweifellos sagen, dass insgesamt die, ja, sagen wir mal, die Bereiche, wenn ich auf Wachstum, auf Value, auf zyklische Werte, auf defensive Werte gucke, dass sich da die Performance doch sehr stark angeglichen hat. Wir hatten ja bis zum Halbjahr, wir hatten auch im letzten Jahr die Situation, dass vor allen Dingen die Wachstumswerte sehr stark gelaufen sind, der Markt in der Breite zurückgeblieben ist. Die Zykliker konnten noch so einigermaßen mithalten, aber gerade was eben Value und Defensive angeht, lagen die doch stark zurück. Und mittlerweile haben sich die Performance-Zahlen, wie ich schon gesagt habe, stark angeglichen, wenngleich man sagen muss, dass Growth, also Wachstum, immer noch vorne liegt.
Wie groß ist denn das Gewicht, das Übergewicht der glorreichen 7 noch? Weil die haben ja wirklich den Markt bestimmt in den vergangenen Jahren und Monaten.
Ja, das, Jessica, tun sie immer noch. Also deswegen gibt es ja viele Anleger, die sagen, muss man denn in den kapitalgewichteten S&P 500 investieren oder wenn die Hosse jetzt sozusagen auf breitere Beine gestellt wird, auch die 493 Unternehmen etwas besser performen, sollte man nicht den gleichgewichteten, also nach Marktkapitalisierung gleichgewichteten Index nehmen. Und da sieht man nach wie vor, dass eben die großen Unternehmen den marktkapitalisierten S&P 500 dominieren. Allerdings muss man auch sagen, Jessica, in der Vergangenheit waren die Gewinnsteigerungen dieser Unternehmen auch exorbitant höher als der Gesamtmarkt und voraussichtlich wird da der Unterschied etwas zusammenschmelzen, aber ich denke, dass die großen Technologieunternehmen weiterhin, was die Gewinnsteigerung, was das Gewinnwachstum angeht, die Nase vorn haben werden.
Und sie sind ja eben wirklich die wertvollsten Unternehmen der Welt und es sind ja viele Billionenkonzerne darunter, unter unseren glorreichen 7. Es gibt einen neuen Billionenkonzern. Ist der jetzt demnächst dann auch glorreich? Berkshire Hathaway ist es übrigens, Buffett's Holding.
Ja, genau. Warren Buffett hat es also tatsächlich geschafft, die Billionengrenze zu überschreiten. Ob das nur eine Momentaufnahme ist oder nachhaltig sein wird, hängt natürlich gerade bei so einem Konglomerat, was ja sehr stark wieder an anderen Unternehmen beteiligt ist, natürlich genau von diesen Beteiligungen ab. Wird Warren Buffett, der mittlerweile auch deutlich die 90 Jahre überschritten hat, weiterhin ein so glückliches Händchen haben oder eben nicht? Das ist hier die große Frage.
Wir gucken nochmal auf die Erholung zurück. Wir haben die großen Indizes jetzt in der letzten Woche teilweise auf neuen Rekordhochs erlebt. Teilweise waren sie nah dran. Was waren denn da noch die Kurstreiber? Es war ja nicht nur die Bilanzsaison.
Also die Bilanzsaison bzw. die Berichtssaison, Jessica, ist schon sehr gut gelaufen. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten kann man das wieder sagen. Im Bereich des S&P 500 sind die Gewinne um 13% gestiegen. Wenn man sich die kleineren Werte anguckt, der Russell 2000, dann sind sie um 19% gestiegen. Also das ist schon sehr beachtlich, vor allen Dingen, weil auch die Prognosen für die nächsten Quartale insgesamt sehr, sehr gut aussehen.
Aber es gibt auch Konjunkturdaten, es gibt neue Inflationszahlen, es gab das Notenbankentreffen in Jackson Hole, da waren auch noch einige Treiber dabei, oder?
Genau, und das ist eben genau der zweite Punkt, das sind die makroökonomischen Daten eben, die in den USA recht ordentlich reingekommen sind, vor allen Dingen was den Konsum angeht, der große Treiber beim US-Wachstum ist, wie wir alle wissen. Und natürlich die Notenbank, Jerome Powell, hat in Jackson Hole sicherlich die Tür aufgemacht für Zinssenkungen. Es besteht eigentlich kaum ein Zweifel, dass am 18. September ein Schritt von 25 Basispunkte nach unten getätigt werden wird. Da haben auch einige andere Mitglieder des Geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank entsprechende Äußerungen getätigt. Wir werden aber noch dazwischen den Arbeitsmarktbericht in den USA sehen und der wird sicherlich nochmal wichtige Hinweise geben, denn im Moment spekulieren immer noch 30% der Marktteilnehmer darauf, dass es auch einen größeren Zinsschritt im September geben könnte. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch, dass der Arbeitsmarktbericht ganz ordentlich wird, aber wir werden davon wird dann abhängig sein, wie groß der Zinsschritt ist, aber ich glaube, er wird eher in Richtung 25 Basispunkte dann Mitte September sein.
Und die EZB, wird die auch nochmal die Zinsen senken oder wird es noch ein bisschen dauern?
Davon ist eigentlich auszugehen, dass die Europäische Zentralbank dann auch nochmal einen Schritt nach unten gehen wird. Die Inflation war zuletzt rückläufig, die Wachstumsaussichten auch mäßig. Also vor dem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass die Europäische Zentralbank im September einen Schritt nach unten gehen wird, allerdings auch eben nur um 25 Basispunkte.
Ich habe einen ganz spannenden Text gelesen, da ging es um Daten der EZB zur Geldmenge, und zwar zur Geldmenge in Europa und in den USA, und dass diese Geldmenge auffällig langsam wachsen würde, teilweise sogar schrumpft. Und dann stellten die Journalisten die Frage, ob Aktien damit bald ein wichtiger Treiber fehlt, um die Rekordjagd fortzusetzen.
Die Diskussion um die Geldmenge ist natürlich eine heiß gelaufene. Es gibt Analysen sowohl der Bank für internationalen Zahlungsverkehr als auch der Europäischen Zentralbank, die darauf hindeuten, dass die Geldmenge für die Inflation dann bedeutend ist, wenn die Inflation ohnehin etwas höher ist. Wenn die Inflation sehr niedrig ist, dann spielt die Geldmenge keine so große Rolle. Wir wissen alle, dass die Bundesbank die Geldmenge viele, viele Jahre als Zwischenziel hat. Ich persönlich finde das auch angebracht, dass man sich ein solches Zwischenziel setzt, wissend, dass man nicht direkt von diesem Zwischenziel auf die Inflation überleiten kann. Aber sie ist etwas in Vergessenheit geraten und sie wird eben jetzt wieder ein Stück weit diskutiert. Ich glaube aber nicht, dass diese Geldmengenidee eine ist, die den Aktienmarkt sehr stark prägen wird, sondern da kommt es dann wirklich auf die konjunkturelle Entwicklung an. Da ist es besser, wenn die Inflation mäßig hoch ist und nicht zu hoch. Wenn wir aber Wachstum sehen und dann eben vor diesem Hintergrund einer mäßigen Inflation und eines guten Wachstums die Unternehmensgewinne entsprechend steigen können, weil sich die Unternehmen eben sehr gut auf diese Situation einstellen können.
Magst du noch einmal definieren, was Geldmenge genau ist? Vielleicht weiß es nicht jeder, wie die berechnet wird, was da alles einfließt.
Oder müsste man jetzt unterscheiden zwischen der Zentralbankgeldmenge und dem Giralgeld? Das wird jetzt ein bisschen technisch und ein bisschen kompliziert, aber
Müssen wir durch.
In einer ersten Stufe sprechen wir über das Zentralbankgeld. Das ist Bargeld im Wesentlichen, also das Geld, was die Zentralbanken direkt herstellen, Bargeld und dann Geld, was die Banken bei der Zentralbank halten, weil das eben auch direkt dort abrufbar ist. Mit diesem Zentralbankgeld können dann die Geschäftsbanken umgehen und können die sogenannte Giralgeldschöpfung tätigen. Da gibt es dann einen bestimmten Multiplikator, mit dem das typischerweise erfolgt, und dann entstehen die Geldmengen M1, M2 und M3. Das ist sozusagen das Geld, mit dem wir alle umgehen. Bei der kleinsten Geldmenge M1 handelt es sich dann um Giralgeld, also das Geld, was wir auf laufenden Konten bei den Banken halten. Wenn man dann auf M2 guckt, dann werden Termingelder noch mit einbezogen. Und wenn man auf M3 guckt, dann sind es eben diese Sichttermin- und Spareinlagen. Also da geht man dann auch auf längere Laufzeiten, die Gelder geparkt sind und bei Banken gehalten werden. Insofern, wie gesagt, auf der einen Seite das Zentralbankgeld. Das ist eine Veranstaltung der Zentralbanken mit den Geschäftsbanken zusammen und auf der anderen Seite die Geschäftsbanken mit uns. Und dann kommt es eben auch ein Stück weit auf das Verhalten der einzelnen Menschen an, Konsumenten an, ob sie ihr Geld eher in Cash halten oder eher etwas langfristiger eben in Terminen und Spareinlagen und wie sie damit umgehen.
In diesem Text, den ich dazu gelesen hatte, hieß es aber auch, dass seit der Weltfinanzkrise, also seit 2008, 2009, es ein ganz klares Muster gab. Geldmenge und Aktienkurse haben sich da weitgehend synchron entwickelt. Wenn also die Geldmenge stieg, stiegen die Aktienkurse und umgekehrt. Irgendwie scheint es da aber doch einen Zusammenhang zu geben, oder?
Ja, wahrscheinlich gibt's den seit der großen Finanzkrise über den extrem niedrigen Zins und über das sogenannte Quantitative Easing, also wenn die Zentralbanken hingehen und Anleihen aufkaufen und damit direkt Zentralbankgeld zur Verfügung stellen, was dann wiederum über diesen Multiplikator in das Giralgeld übersetzt werden kann. Ich glaube, dass in diesem Fall eher dann der Zins tatsächlich und mit dem Quantitative Easing, also dem Kauf dieser Anleihen, versucht man ja den langfristigen Zins zu drücken, dass das eher eine Rolle gespielt hat, weil dann natürlich der Diskontfaktor für zukünftige Gewinne einfach niedriger ist als bei hohen Zinsen. Und wenn man ja die Zinsen nicht gesenkt hätte und keine Aufkaufprogramme für Anleihen getätigt hätte. Und insofern scheint mir das eher der Zusammenhang zu sein, als es jetzt direkt Geldmenge in Aktien ist. Das hat sehr viel mehr dann mit Verhalten der Menschen zu tun, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und diejenigen, die sagen wir mal, Restriktionen am Kapitalmarkt haben oder aber ohnehin risikoavers sind, die werden jetzt nicht, weil die Zentralbank etwas mehr Zentralbankgeld zur Verfügung stellt, direkt alles in Aktien investieren. Also ich glaube, es ist eher dieser Zusammenhang auf der Bewertungsseite mit dem Zins.
Im Augenblick scheinen die Leute ja nicht genug kriegen zu können von Aktien, wenn wir uns die neuen Allzeithochs anschauen. Sind Investoren vielleicht gerade ein bisschen zu sorglos?
Ja, sie malen ein Stück weit die beste aller Welten, dass wir ein Soft Landing kriegen, also dass die Konjunktur ganz ordentlich läuft, dass die Inflation zwar langsam, aber ein Stück weit zurückgeht, dass die Notenbanken deshalb die Zinsen senken werden und dass dann Richtung Frühjahr, Sommer 2025 die Konjunktur sogar wieder an Schwung gewinnen kann. Also dass wir vielleicht jetzt so eine gewisse Schwäche sehen über das Winterhalbjahr, aber dass es dann mit einer Zeitverzögerung, weil die Geldpolitik ja immer mit Zeitverzögerung wirkt, dann Richtung 2025 wieder besser aussieht. Das wird im Moment interpretiert und wenn das so kommt, und es gibt durchaus auch Gründe, dass es so kommen kann, will das gar nicht in Abrede stellen, dann muss man natürlich Aktien haben, weil die Konjunktur gut läuft und weil die Unternehmen dann gute Gewinne schreiben können.
Aber es kann eben auch anders kommen. Welche Risiken gibt es im Augenblick?
Ja, natürlich kann es anders kommen. Wir sehen, dass die Feinsteuerung sozusagen der Geldpolitik nicht so richtig einfach ist. Die Arbeitslosenquote beispielsweise in den Vereinigten Staaten ist sicherlich zuletzt dynamischer gestiegen, als der amerikanischen Notenbank das wirklich lieb gewesen ist. Hier werden wir ja neue Zahlen, hatten wir ja vorhin schon darauf hingewiesen, in Kürze bekommen. Das ist sicherlich ein Faktor, auf den man ein Augenmerk haben muss. Dann geht es auch um die Zuversicht in die Zukunft von Unternehmen und Konsumenten, ob sie denn wirklich investieren auf der Unternehmensseite oder konsumieren auf der Seite der privaten Haushalte. Wenn man sehr verunsichert ist, und das erleben wir gerade insbesondere in der deutschen Wirtschaft, dass sowohl die Unternehmen wie die Konsumenten eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen, dann ist das sicherlich problematisch fürs Wachstum. Die Weltkonjunktur ist ein Thema, also wie viel Protektionismus, wie viel Zölle, wie viel tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse werden da noch aufgebaut. aufgebaut werden. Da muss man immer ein Auge drauf haben und natürlich die Energiepreise und damit namentlich der Konflikt im Mittleren Osten, der ja nach wie vor nicht gelöst ist und wo man ein Auge eben drauf haben muss, was Gas, aber was vor allen Dingen auch die Ölpreise angeht, mit dem Stichwort Straße von Hormuz und dem Energietransport, der durch diese Seestraße durchgeführt wird.
Aber du bist und bleibst ja rheinischer Daueroptimist, hoffe ich. Du würdest wahrscheinlich im Moment die Chancen größer bewerten als die Risiken.
Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es kurzfristig immer mal wieder zu Korrekturen kommen kann. Die Märkte sind nicht wirklich preiswert bewertet. Es muss dann auch wirklich so kommen, wie wir das vorhin besprochen haben, eben, dass wir dann die Notenbanken mit den Zinsen runtergehen, dass wir eine anziehende Konjunktur in 2025 haben. Dann ist das alles gerechtfertigt. Ich würde, wie gesagt, dafür auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit sehen, aber man muss schon ein Auge drauf haben und deswegen kann es immer mal kurzfristig, wie sagt man so schön, Volatilitäten geben oder Rücksetzer. Das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Wer das nervlich durchhalten kann und natürlich auch finanziell nicht kurzfristig irgendwas vorhat, der sollte dann solche Events eher aussitzen oder zum Kauf nutzen. Es sei denn, die Welt würde sich dramatisch und komplett verändern. Das kann ich aber im Moment nicht erkennen. Und deshalb bin ich zumindest für die nächsten 12 bis 18 Monate ganz optimistisch.
Das höre ich doch immer wieder gerne. Danke für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gern, Jessica.